Hi, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem Podcast Hallo Wunschkind, der Kinderwunsch- und Eltern-Podcast. Und weil ich ja im Moment noch ganz viel über den Kinderwunsch spreche, grüße ich jetzt ganz besonders alle Mädels draußen, alle Frauen da draußen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Vielleicht fangt ihr auch gerade erst an, diesen Wunsch zu entwickeln, dass ihr erst ganz neu da in diesem Thema drin seid. Ich grüße euch ganz, ganz, ganz lieb. Fühlt euch alle gedrückt. Ich weiß, wie es euch geht. Und damit ihr ein Stückchen weiterkommt, versuche ich euch natürlich auch mitzunehmen auf meine Kinderwunschreise, die damals 2018 begann. Ich bin Judith. Ich habe mittlerweile 3 Kinder. Und ich berichte euch, wie es bei mir weiterging, nachdem ich in der Kinderwunschklinik gelandet bin. Warum bin ich eigentlich in der Kinderwunschklinik gelandet? Das habe ich mich gefragt, als ich da im Wartezimmer gesessen habe. Ich saß da, habe ich letztes Mal schon in der Folge erzählt. Ich saß da mit meinem Mann. Ich finde auch zu zweit ist das alles ein bisschen schöner, weil man sich das gedanklich auch teilt, mental, körperlich. Man teilt sich das alles, man fühlt sich als Team. Du sitzt da in einem Wartezimmer und ich war ja auch vorher bei meiner Gynäkologin, da geht man ja meistens dann doch alleine hin und jetzt saßen wir zu zweit da. Man weiß nicht, wo geht die Reise hin und im Endeffekt hat sich das dann wiederholt, Zyklus für Zyklus, dass ich da gesessen habe, allerdings ohne meinen Mann. Der hat ein Spermiogramm gemacht, also er war zweimal da, einmal an dem Erstgespräch und dann beim Spermiogramm. So, ich habe da jetzt immer alleine gesessen. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate ich das gemacht habe. Es wurde ein Zyklusmonitoring gemacht bei mir, wie es, glaube ich, auch standardmäßig gemacht wird. Blut abgenommen, im Ultraschall geschaut, wie entwickelt sich das Follikel, die Follikel, wie ist die Schleimhaut aufgebaut, wie sieht das halt von der Bildgebung aus. Das ist ja schon mal nicht unwichtig zu schauen, das abzugleichen mit den Blutwerten. Und parallel dazu habe ich ja die NFP-Methode sozusagen praktiziert. Das heißt, ich habe nach meiner Körpertemperatur morgens geschaut, nach dem Zervixschleim und das in der Kombination habe ich damals in eine App eingetragen. Da gibt es diese Apps, die man sich auf sein Handy ziehen kann. Man kann das aber auch händisch machen. Aber diese App war für mich immer ganz praktisch, weil ich morgens nur meine Temperatur eingeben musste und dann am Ende des Zyklus hast du eine Kurve und siehst dann, wann war der Eisprung. Das sieht man natürlich nicht vorher oder währenddessen, sondern leider erst nachher. Und nach dem Eisprung ist man ja nur noch kurz fruchtbar. Die wichtige Zeit ist ja vor dem Eisprung. Also irgendwann mal bekommt man tatsächlich ein Gefühl dafür. Und das war ganz spannend für mich, zum Abgleich da in der Kinderwunschklinik zu sitzen. Ich war immer ganz gespannt und aufgeregt, was die mir wohl sagen. Und jeden Zyklus, wo ich da war, es war immer anders. Es war von der Blutgebung, also von dem Blutbild war es halt anders, dass die Hormone, ja, komplett, du siehst ja nur Zahlen. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was ist normal, was ist nicht normal. Du siehst da einfach nur diese Zahlen. Die waren jedes Mal extremst verschieden. Dann kommt es ja auch auf deinen Zyklustag an, wann du da bist. Das waren dann mal ein paar Tage vor dem Eisprung, ein paar Tage nach dem Eisprung. Zyklusanfang, Zyklusende, das war immer so ein bisschen unterschiedlich, deswegen ist das ganz schwer für mich gewesen, das zu sagen und da hat Google mir auch nicht weitergeholfen und die Ärzte haben zu mir damals gesagt, das ist normal, die Spanne ist einfach immens riesig. Deswegen halte ich da tatsächlich auch jetzt nicht ganz so viel von diesen normalen Sexualhormonen wie Progesteron, Östrogen und so weiter. Die sind bei mir am Ende nicht wirklich weitergekommen, es könnte sein, das war so der Ausspruch der Ärzte, dass ich das PCO-Syndrom habe, dann könnte man mit einigen Medikamenten versuchen, die Eizellqualität zu verbessern. Ich bin aber jemand, ich gucke immer so ein bisschen ganzheitlich und ich denke auch immer weiter und frage mich, woher kommt das? Ich habe ja auch Hashimoto, ihr kennt das bestimmt, das ist ja eine Erkrankung des Immunsystems, das ist keine Erkrankung der Schilddrüse, wie manche von euch vielleicht denken. Es ist wirklich eine Erkrankung des Immunsystems. Das heißt, die Schilddrüse wird von dem eigenen Immunsystem, vom eigenen Körper quasi angegriffen, attackiert, weil es als fremd eingestuft wird. Und ja, die Schilddrüse ist in dem Fall betroffen. Die Schilddrüse wird verkleinert, zerstört Und dementsprechend braucht man, um diese Funktion wieder auszugleichen, Hormone wie L-Thyroxin. Ich habe L-Thyroxin genommen und noch ein anderes Medikament. Dazu kann ich euch nochmal was erzählen zu dem Thema Schilddrüse, weil das wirklich sehr umfangreich ist, vor allem auch zu dem Thema Hashimoto. Auf jeden Fall habe ich da gesessen und kam erstmal nicht mehr weiter, weil die Ärzte mein Anti-Müller-Hormon gemessen hatten. Das war, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie hoch das war. Auf jeden Fall war das ein bisschen höher, als es eigentlich sein sollte. Und ich wusste da jetzt auch nicht so ganz genau, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Auf jeden Fall wollte ich erstmal nicht diese ganzen Medikamente nehmen, die die Ärzte mir gesagt hatten. Außer das Ovitrel, das habe ich genommen, als ich an einem Zyklustag oder zwei, ich glaube, zweimal habe ich das genommen, da war, wo gemessen wurde, wo alles gut aussah. So, und wenn das Follikel gut gewachsen ist, das braucht eine bestimmte Größe, eine bestimmte Mindestgröße. Ich glaube, das sind 18 mm oder 19, 20, so um den Dreh. Dann kann man mit dem Medikament, das ist eine Spritze, die bekommt man in den Bauch, beziehungsweise nimmt man mit nach Hause. Dann weiß man auch, man hat dieses Zeitfenster, wann man sich diese Spritze setzt und dann wird der Eisprung ausgelöst. Und dann kann man es natürlich erstmal so auf natürliche Weise versuchen. Mein Eindruck war, dass diese Kinderwunschklinik wirklich von Anfang an darauf aus war, eine ICSI zu machen, eine IVF. Von IUI haben die gar nicht gesprochen. Also IUI ist eine Intersemination. Wenn euch das Thema interessiert, ich kann es euch gerne nochmal in einer extra Folge alles erklären. Aber ich habe das Gefühl, dass viele von euch da schon ja, sehr, sehr gut Bescheid wissen in dem Thema. Deswegen, ich reiße das jetzt nur kurz hier an und das war für mich keine Option. Ich wollte ja erstmal andere Sachen probieren, vor allem, weil ich ja auch schwanger geworden bin. Und ich frage mich ja immer wieder, wo kommt das alles her und sehe das Ganze ein bisschen ganzheitlich, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ich glaube, die Ärzte, die haben da immer einen Leitfaden. Und dieser Leitfaden führt dich relativ schnell nach dem Zyklusmonitoring zu diesem, ja, zu dieser Art der Befruchtung. ICSI oder IVF. Bei manchen wird auch eine IUI gemacht, aber ja, bei mir haben sie halt von einer ICSI gesprochen. Und eigentlich wusste ich gar nicht, warum. Die konnten mir das gar nicht genau erklären, außer dass sie gesagt haben, das verbessert meine Chancen auf eine Befruchtung, was in meinen Augen völlig dysfunktional war, weil ich ganz viele Schwangerschaften ja hatte. Nur wenn ich sie nicht halten kann, was macht eine ICSI anders? Naja, so genau konnten die mir das irgendwie auch nicht erklären. Und ich finde es einfach echt schlimm, dass man sich damit so alleine fühlen muss, dass die Ärzte dir das dann so sagen und dann ist das so friss oder stirb. Und das hat mich so genervt und ich habe mir gedacht, das muss ja irgendwo herkommen und ich muss das jetzt gelöst bekommen. Und ich mache natürlich dann gerne erstmal was anderes. Und in dem Gespräch haben wir dann besprochen, dass wir erstmal eine Bauchspiegelung machen, eine Gebärmutterspiegelung noch mit dazu, das kann man alles zusammen machen und damit war ich erstmal entlassen, Corona kam und ich weiß nicht, ob die dann ihre Patienten reduzieren wollten oder wo das Problem lag, auf jeden Fall haben die mir dann erstmal gesagt, ich soll mich erstmal irgendwo um einen Termin bemühen, das dauert ja auch ein paar Tage, bis man da irgendwo was bekommen hat, ich glaube, das war im Winter und ich habe dann einen Termin für Juni in einer größeren Klinik bekommen. Warum auch immer in dieser Klinik, das war irgendwie, irgendwie muss man ja anfangen, einen Termin irgendwo zu bekommen und es war mir sehr wichtig. Ich weiß das noch, dass ich da diesen Zeitdruck verspürt habe. Ich habe da gesessen und dachte, lieber gestern als heute, weil du willst ja jetzt schwanger bleiben und nicht erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr und das hat ja schon, ich weiß es nicht genau, 3, 4, 5, 6 Monate gedauert und diesen Termin im Juni hatte ich gemacht in einer Klinik, die sehr groß war, habe dann zwischendurch den Termin nicht abgesagt, aber ich habe in einer anderen Stadt eine andere Klinik gewählt, obwohl ich gar nicht wusste, wie gut diese Klinik ist. Völlig Panne. Ich wollte einfach schnell fertig sein damit. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte einfach meine Chancen erhöhen. Und in dem Moment war mir das auch nicht so wichtig, wo, in welcher Klinik. Und dass es da so viele Unterschiede gibt, war mir auch nicht klar. Ich wollte es einfach jetzt schnell gemacht haben. Und in dieser anderen Stadt hatte ich einen Termin, ich glaube so 3 Monate vor dieser anderen Klinik. Und dann habe ich den Termin gemacht. Ich bin dann da mit meinem Mann hingefahren und saß dann da. Und dann haben die zu mir gesagt, nee, der Arzt ist krank geworden, wir können ja jetzt nicht drüber sprechen. Ich habe einen neuen Termin bekommen, bin dann wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, nö, ich gehe da jetzt nicht hin. Das ist vielleicht ein Zeichen. Nee, ich mache da jetzt nicht meine Bauchspiegelung. Ich lege mich da jetzt nicht in Vollnarkose. Mein Vertrauen war auch nicht mehr da. Ich fand auch die Klinik, die war auch groß. Und ja, das hat mir Angst gemacht. Ich bin durch die Gänge gelaufen, ein Fahrstuhl nach dem nächsten. Und ich fand das sowieso total strange. Ich wollte doch einfach nur schwanger werden, beziehungsweise schwanger bleiben. Und dann sitze ich da in diesem Behandlungszimmer und der Arzt kommt nicht und es kommt auch keiner und es war Corona und alles hat sich irgendwie geändert, alles wurde schwieriger. Dann sitzt du da mit deiner Maske, dein Mann muss draußen stehen bleiben wegen Corona, was ich sowieso eine Frechheit fand. Also ganz schlimm fand ich, also was heißt eine Frechheit, aber ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm. Für mich war das wirklich ganz schlimm, weil ich habe mich dann noch mehr alleine gefühlt in dieser Situation, wo man sich ja eh alleine fühlt. Am Ende habe ich dann einen Tipp bekommen, für ein anderes Krankenhaus. Die machen nur das. Die machen nur gynäkologische OPs und auch ambulant. Man geht da einfach morgens hin oder zu der Zeit, die man dann bekommt. Und dann nach diesem Eingriff kann man nach Hause gehen. Und von dieser Klinik wurde mir so viel erzählt. Und tatsächlich habe ich noch vor dem großen Krankenhaus, was ich als erstes gewählt hatte, da einen Termin bekommen. Und ich hatte so ein gutes Bauchgefühl. Es war einfach so ein richtig gutes Bauchgefühl. Und ich war so froh, dass ich genau da jetzt hingehe und habe den Termin dann auch da abgesagt in der ersten Klinik. Und dieser Termin war im Mai. Und natürlich sagen die dir auch, du darfst ja auch vorher nicht schwanger werden. Du möchtest ja diese OP. Was heißt OP? Es ist keine OP in dem Sinne. Es ist ein Eingriff, der gemacht wird. Und du gehst dann dahin und darfst natürlich nicht schwanger sein. Es kann ja auch sein, dass die irgendwas finden. Ich erkläre euch das nochmal gleich. Ja, diese Zeit hat man ja dann wieder verloren, wenn man es eilig hat, schwanger zu werden. Die Uhr macht Tick-Tack. Es ist schlimm, ne? Das setzt einen total unter Druck, finde ich auch. Aber das scheint jedem so zu gehen oder ganz vielen Frauen zu gehen. Ich spreche mit so vielen Frauen darüber und alle erzählen das Gleiche. Das geht irgendwie jedem so. Du möchtest das alles schnell machen und die Wartezeiten bei den ganzen Ärzten, das ist ja immens. Und wenn du dann eine Liste hast, die du abarbeiten musst, da kannst du ja Jahre mit verbringen, deine Zeit bei Ärzten zu sitzen. Und deswegen finde ich das super, super, super wichtig, auf seine Intuition zu hören und zu gucken, was sagt mir mein Bauchgefühl. Und das ist immer gut, wenn du keine Argumente hast, sondern einfach eine Antwort, ja oder nein. Ohne zu überlegen, ja, weil so und so, nein, weil so und so. Die Intuition sagt es dir, ohne Argumente zu finden. Und diese Intuition, die habe ich in der Phase Kinderwunsch sehr häufig gehabt. Das hat mich sehr, sehr, sehr weitergebracht, auch zu lernen, was ist meine Intuition, was ist für mich wichtig. Und was ich nicht wollte, war jahrelang zu gucken, zu machen, auszuprobieren. Und was ich aber auch nicht wollte, mich auf einen Arzt verlassen, mich auf eine Meinung zu verlassen, in eine Kinderwunschklinik zu gehen, mit diesem einen Arzt sprechen und das alles, also meine eigene Verantwortung quasi abzugeben. Weil ich glaube, da neigen einfach viele Patienten zu, du denkst dir einfach, du hast keine Ahnung von dem ganzen Thema, also gehe ich zum Arzt, höre mir das alles an, der weiß es ja, der hat das ja auch studiert, der hat die ganzen Patienten ersetzt, der weiß das, wie es geht. Ich bin so, ich überlege, was kann ich noch alles tun und die Antworten gehen immer nach demjenigen, den du fragst. Du kannst 10 verschiedene Ärzte fragen und diese 10 verschiedenen Ärzte sagen dir 10 verschiedene Sachen. Und weil ich auch selber ganz viel gelesen habe, war das mit der Bauchspiegelung für mich richtig stimmig. Ich habe mir gedacht, das ist natürlich nochmal gut, meine Chancen zu erhöhen, weil die Bauchspiegelung gibt dir erstmal Aufschluss darüber, ob du irgendwelche Zysten hast oder Endometriose hast oder... Ja, du weißt einfach mehr über deinen Körper. Damit ihr auch wisst, worüber ich hier rede. Eine Bauchspiegelung wird auch Laparoskopie genannt und ist eine minimalinvasive Methode. Ein kleines Instrument wird mit einer Kamera durch einen kleinen Schnitt im Bauch eingeführt. Das ist so ein kleines Stückchen unter dem Bauchnabel bei mir gewesen. Und damit wird die Bauchhöhle untersucht, auch mit dieser Kamera. Es ist wirklich ein minimaler, ganz, ganz minimal invasiver Eingriff. Und besonders bei Kinderwunsch wird diese Methode verwendet, um mögliche Ursachen wie zum Beispiel Endometriose, Verwachsungen oder andere Veränderungen der Gebärmutter oder der Eileiter zu erkennen. Genau. Und die Laparoskopie ermöglicht nicht nur die Diagnose, sondern auch eine sofortige Behandlung, falls ein Problem gefunden wird. Und das fand ich natürlich super spannend, weil es könnte eine schnelle Lösung sein. Es könnte natürlich sein, dass erstens mal was gefunden wird und zweitens mal wird aber sofort dann alles quasi behandelt. Und danach kannst du vielleicht genau das Leben führen, was du dir vorstellst. Das war natürlich ganz spannend für mich. Manchmal machen die Ärzte auch zeitgleich noch eine Gebärmutterspiegelung mit dabei, wenn du eh schon in der Vollnarkose liegst. Das heißt dann Hysteroskopie. Und hierbei wird ein dünnes Instrument, das heißt Hysteroskop, durch die Scheide in die Gebärmutter eingeführt. Und das hilft natürlich, die Gebärmutterhöhle auf Auffälligkeiten wie zum Beispiel Verwachsungen oder Myome, Polypen zu untersuchen, weil das würde ja die Einnistung einer befruchteten Eizelle auch verhindern. Und auch hier wieder könnte ein kleiner Eingriff gemacht werden, direkt während sie das untersuchen, falls nötig. Und ja, demnach bist du dann wieder quasi wie neu. Und dann, das fand ich am allertollsten, wird eine Eileiterspülung gemacht. Und diese Methode wird ganz, ganz oft in Verbindung mit der Bauchspülung gemacht. Dadurch wird nämlich die Durchgängigkeit der Eileiter geprüft. Dafür wird eine Lösung durch die Eileiter gespült. Der Arzt überprüft mit Hilfe wieder der Kamera, ob die Flüssigkeit ungehindert fließen kann. Das heißt, ob sie da wieder hinten rauskommt. Und eine Blockade der Eileiter kann den Kinderwunsch natürlich stark beeinflussen. Und daher ist es wirklich wichtig, diese Untersuchung durchzuführen, um mögliche Hindernisse zu identifizieren. Denn wenn du einen verschlossenen Eileiter hast oder sagen wir mal, du hast zwei verschlossene Eileiter, kannst du ja gar nicht schwanger werden. Das geht ja gar nicht. Bei einem kann man das natürlich, aber es dauert erheblich länger. Und durch diese Durchspülung, sagt man, ist man in den ersten Monaten nach der Bauchspiegelung schneller schwanger. Fand ich super. Aber kennt ihr das? Ihr seht dann überall nur noch schwangere Bäuche. Wenn die Babys dann da waren, es war alles okay. Und ich habe mich auch für die Schwangeren, vor allem wenn es wirklich Menschen waren, die mir am Herzen lagen, also meine Freundin, ich habe mich für die gefreut. Ich konnte das ganz gut trennen. Aber, jetzt kommt das Aber, daran merkst du einfach, was du nicht hast. Und vor allem, wie die Zeit vorbeigeht. Weil die Kinder werden dann irgendwann geboren, nach 9 Monaten. Und wenn die dann geboren werden, dann siehst du die Entwicklung der Kinder und du bist immer noch nicht mal schwanger. Und daran merkt man den Zeitfaktor. Und das war gefühlt in meinem Umfeld extrem. Und ich habe da an dem Arm gefragt, wie lange dauert das jetzt noch? Was passiert mir? Geht alles gut? Was finden die eventuell? Weil auf der einen Seite ist man natürlich auch sehr, sehr froh, wenn die nichts finden. Auf der anderen Seite, wenn die was finden, hast du eine Erklärung. Und dann könnte man eventuell was daran ändern und tun, damit es endlich klappt. Das ist so ein bisschen, ja, ambivalent. Auf der einen Seite soll man nichts finden, auf der anderen Seite bitte doch, damit man es lösen kann. Es ist eine verrückte Situation damals gewesen. Es war, mein Mann durfte natürlich mitkommen, aber der durfte nicht mit reinkommen. Auch das war wieder so ein Punkt, was für mich unendlich schwer war. Ich musste diesen Weg nicht alleine gehen, aber das Wichtigste musste ich machen. Und das fühlt sich auch so ungerecht an. Du fühlst dich auch so unfähig als Frau. Du denkst dir, was stimmt denn mit mir nicht, dass ich nicht schwanger werde? Man bezieht das immer so auf sich. Ich habe das gemacht. Ich habe das auf mich selbst bezogen, auf meine Person, auf meinen Körper. Ich habe meinen Körper nicht mehr verstanden. Ich habe mich gefragt, was ist denn da nicht richtig mit dir? Und hatte auch schon Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen, dass das nicht geklappt hat, obwohl ich mir selber gesagt habe, das ist Quatsch, bla bla blub. Trotzdem, es hat sich so angefühlt. Und das Witzige daran war, als wir dahin gefahren sind, mein Mann hat sich verabschiedet und der hat es versucht. Leute, der hat es versucht, der ist noch mit rein und stand mit mir da an der Anmeldung. Und dann haben die gesagt, nee, sie müssen leider jetzt rausgehen, Corona. Also er hat es versucht und dann hat er noch mit denen diskutiert und gesagt, nein, ich möchte aber jetzt dabei sein, das ist ja aber wichtig für meine Frau und wir müssen das zusammen jetzt hier machen. Nein, sie müssen rausgehen. Ja, und dann saß ich da in einem schönen, es war kein Wartezimmer. Und Leute, das war so schön. Das war wie ein bisschen Wellness. da lagen da standen so Wellness, Relax-Liegen mit schöner Musik und Zeitschriften. Und es ist ja vieles Kopfsache, wissen wir. Und ich war auch alleine da. Und ich habe mich da hingelegt auf so eine Wellness-Relax-Liege, habe die Musik gehört und habe mir eine Zeitschrift genommen. Und ich liebe es ja, in die Sauna zu gehen. Ich liebe Wellness. Und es ist viel wirklich das Mindset, was bei mir hilft. Ich habe mich da hingelegt und habe mir gesagt, so, das ist jetzt meine Wellness-Behandlung. Manche gehen zur Kosmetikerin, lassen sich die Nägel machen. Manche gehen zum Friseur, lassen sich die Haare schick machen. Und ich bin jetzt da und werde dafür sorgen, dass ich meine Zukunft genau so bekomme, wie ich mir das wünsche oder wie wir uns das wünschen. Und du trägst in dem Moment die ganze Verantwortung gefühlt auf deinen Schultern. Und demnach ging es mir richtig gut. In dem Moment war die Welt schön und ihr könnt mir das glauben oder nicht, aber ich habe mich gefreut. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt geht's los. Und mir war in dem Moment klar, jetzt passiert was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe mich so gefreut über mich selber. Ich habe mir auf meine Schulter geklopft über meinen Mut, dass ich das schaffe, dass ich das mache, dass ich da sitze und wie stark ich eigentlich bin. Und ich finde, weil ich so viele Kinderwunschmädels kennengelernt habe, Kinderwunschmädels, ihr seid so stark, ihr seid so unglaublich stark. Und das war mir in dem Moment klar und ich habe mich gefreut. Verrückt, oder? So, und bevor der Eingriff vorgenommen wird, hat man ein paar Tage vorher ein Gespräch mit einer Ärztin, einem Arzt. Und ich muss sagen, ich fand das so, so, so toll. Die macht dann nochmal einen Ultraschall, nimmt nochmal Blut ab. Und es war eine ganz, ganz tolle Ärztin, muss ich sagen. Ich war so, so positiv überrascht. Ich habe mich in dieser Tagesklinik so wohl gefühlt. Das war so schön da. Ne? Und diese paar Tage vor diesem Termin habe ich mit ihr nochmal alles besprochen, was ich brauche, was ich möchte. Und dann hat sie mir auch angeboten. Ich weiß nicht mehr, ob sie das gesagt hat oder ob ich das gesagt habe. Aber ich wollte auch nochmal meine Killerzellen überprüfen in der Gebärmutter, weil ich das Gefühl hatte, dass das irgendwas auch mit meinem Immunsystem zu tun hat. Und habe sie auch danach gefragt, ob das sein kann. Und ich habe das Thema auch in dieser Kinderwunschklinik angesprochen, wo ich war. Die wollten mir da aber nicht glauben und die haben da auch nichts wissen wollen. Und dann hat sie mir tatsächlich auch abgeraten, da weiter hinzugehen, hat mir eine andere Klinik empfohlen. Da gibt es große Unterschiede, glaubt es mir. Aber ich saß halt erstmal da und habe mit ihr besprochen, wie es weitergeht. Und sie hat mir, oder wir haben dann besprochen, die Killerzellen während der Bauchspiegelung zu überprüfen. Genau. Und die Killerzellen sind ja, genauer gesagt, sind das ja Immunzellen, die zu den natürlichen Killerzellen, und das wird auch abgekürzt unter NK-Zellen, gehören. Und eigentlich sind die Zellen ja dazu da, den Körper vor Eindringlingen wie Viren oder Bakterien zu schützen. Und in der Gebärmutter sind sie notwendig, weil sie helfen, die Einnistung der befruchteten Eizelle zu unterstützen und eine gesunde Schwangerschaft fördern. Aber bei manchen Frauen gibt es eine erhöhte Anzahl der Aktivität dieser NK-Zellen. Und wenn sie übermäßig aktiv sind, können sie möglicherweise auch die befruchtete Eizelle oder die Plazenta angreifen. Und was natürlich die Einnistung und den Erhalt der Schwangerschaft erschwert. Und genau Frauen mit wiederholten Fehlgeburten oder langen, unerfüllten Kinderwunsch, für die macht es natürlich da schon Sinn, mal nachzuschauen. Ja, und dadurch, also um das rauszubekommen, wird eine Biopsie gemacht aus dem Gewebe aus der Gebärmutter. Es wird entnommen während dieses Eingriffs, wenn du ja eh schon da liegst und in der Vollnarkose bist. Das dauert übrigens, wenn alles gut läuft, bei mir waren es glaube ich 20 Minuten, wenn die natürlich Endometriose und so weiter entfernen müssen, wenn da irgendwas ist, dann dauert es natürlich auch mal bis zu 2 Stunden oder länger oder 1 Stunde, 2 Stunden, kommt immer darauf an, was sie finden. Bei mir waren es so 20, 25 Minuten und genau. Und wenn sich zeigt, dass die NK-Zellen zu aktiv sind, kann der Arzt auch entsprechende Behandlungsmöglichkeiten besprechen, wie zum Beispiel immunsystemregulierende Therapien, bieten die oft mit dabei an. Genau. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von Plasmazellen gehört. Plasmazellen sind spezielle Immunzellen und die sind da, wenn der Körper eine Infektion bekämpfen muss. Und normalerweise sollten Plasmazellen in der Gebärmutterschleimhaut nicht vorkommen. Aber wenn sie dann doch nachgewiesen werden in einer Gewebeprobe, dann kann das ein Hinweis auf eine chronische Entzündung in der Gebärmutter sein. Und das nennt man auch chronische Endometritis. So, wenn dann natürlich eine chronische Entzündung in der Gebärmutterschleimhaut vorliegt, dann ist das, ich habe da mal so einen Spruch gehört, dann ist das so, als ob du einen Finger in eine offene Wunde reinlegst und dann kannst du nicht schwanger sein, werden, bleiben. Vielleicht kann man dann noch schwanger werden, aber nicht schwanger bleiben, weil nämlich die befruchtete Eizelle, die braucht eine gute Umgebung und wenn die Gebärmutterschleimhaut entzündet ist, dann kann die Eizelle sich da nicht weiterentwickeln und die Biopsie zeigt, ob Plasmazellen vorhanden sind, also ob eine chronische Endometritis vorliegt. Und wenn dem so ist, dann behandeln die Ärzte das mit einer Antibiotikatherapie. Das Antibiotikum hilft natürlich dann auch, die Entzündung dort zu bekämpfen, das Milieu der Gebärmutterschleimhaut zu verbessern und dann erhöht das die Chancen auf eine erfolgreiche Einnistung. Klar. Die Gebärmutterschleimhaut könnt ihr euch vorstellen wie ein Willkommensbett für die Eizelle. Und wenn das Bett entzündet ist oder gestört ist, kann sich die Eizelle vielleicht nicht gut einnisten. Die Plasmazellen zeigen dem Arzt nämlich ziemlich gut, dass da eine Störung vorliegt und mit dem Antibiotika wird diese Entzündung behandelt, damit die Gebärmutter wieder ein optimaler Platz für die Einnistung wird. So könnt ihr euch das vorstellen. Und diese ganzen Dinge, die ich euch jetzt erklärt habe, die wollten wir machen und ich saß da jetzt in diesem schönen Raum mit dieser schönen Liege und ich war so gespannt und ich habe mich auf einmal so gefreut. Es war auf einmal in dem Moment, es war so positiv, die Sonne schien draußen, es lag da so eine Ruhe und eine Kraft irgendwie in mir drin. Ich musste dann auch das Gebäude wechseln und kam da rein. Es war dann vorne wie eine Praxis, aber schön alles. Also es war wirklich völlig anders, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Kennt ihr diese kleinen Kabinen, wo man reinkommt mit einem Vorhang vor? Da ist dann eine Liege drin und eine Tür zur einen Seite und ein Vorhang zur anderen Seite. Und da bekommst du dann dein OP-Hemdchen an, ruhst dich dann nochmal kurz aus. Und dann wirst du weggefahren, also Richtung OP. Und ich glaube, das war meine größte Angst. Ich wollte nicht in diesem OP. Und die waren alle so nett und freundlich. Und ich lag da auf diesem Bett. Oder in diesem Bett, auf diesem Bett und war vor dem OP und dann habe ich diesem ganzen Team, was auf einmal so um mich herum stand, du kannst auch in dem Moment nur noch vertrauen, das geht nicht anders, du kannst nur noch vertrauen und sagen, okay, ihr macht das schon, ihr regelt das schon und wenn das irgendwie nicht klappt, dann ist es halt jetzt so. So war das, das waren meine Gedanken. Und die wollten mich da in diesen OP reinschieben und ich habe zu dem Arzt gesagt, nein, ich will nicht in den OP, ich will das nicht sehen. Könnt ihr mich nicht hier vorne irgendwie abfertigen und dann will ich jetzt schlafen, ich will das nicht sehen. Und dann hat der Arzt gesagt, doch, wir müssen jetzt in den OP rein, es geht doch nicht anders. Und ich habe gesagt, bitte, 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 lass mich hier vorne. Und irgendwie hat er mir dann, ich hatte einen Zugang vorher schon gelegt bekommen, dann hat er mir irgendwas da reingespritzt, irgendein Zeug. Er hat dann auch gesagt, so, wir beruhigen uns jetzt mal. Oder nee, er hat das nicht, er hat irgendwie gesagt, ja, das wird jetzt alles gut, hat mir was reingespritzt, aber so nebenbei, das war alles so locker von der Stimmung her. Und dann haben die mich da reingerollt und dann war es weg. Und das war, vom Gefühl her war das total strange, weil du vertraust in dem Moment einfach. Und ich bin wach geworden, als ich dann wieder in diesem Zimmer lag. So, und mein erster Gedanke war, was haben die jetzt gemacht? Haben die mich jetzt operiert? Weil du hast einfach eine Lücke in deinem Gedächtnis. Und ich habe an mir runtergeguckt und da war aber nichts. Also ich weiß noch, meine Schultern haben wehgetan, weil die ja ganz viel Luft in den Körper reinpumpen. Und du merkst, du hast, ja, wie soll ich das sagen, als ob du ganz schlecht Luft bekommst. Das zieht bis oben in die Schultern. Und das war, glaube ich, mein größtes Problem danach. Aber aushaltbar, es ist alles aushaltbar. Und ich habe gedacht, was haben die jetzt mit mir gemacht? Und wo ist meine Zeit hin? Und was ist passiert? Und war gleichzeitig so froh, dass ich das schon geschafft habe, weil ich habe ja davon gar nicht, es war ja alles okay. Die haben mich da reingerollt, ich habe das nicht mehr mitbekommen, ich habe den OP nicht mehr gesehen. Was mich sehr, sehr, sehr beruhigt hat. Und dann wachst du auf und es ist alles fertig. Und ich habe mich total wohl gefühlt und gut gefühlt, weil ich es geschafft habe. Und dann kam der Arzt rein Und hat, der war auch total nett, richtig ein ganz toller Arzt. Und dann hat er mir erzählt, dass die nichts gefunden haben, so eine ganz kleine Zyste haben die zwar gefunden, aber nichts Schlimmes. Sah alles gut aus. Jetzt haben die nochmal eine Durchspülung gemacht. Da hört ihr wieder meine Tochter. Die ist nämlich gerade wach geworden. Und er hat die Eileiter durchgespült und es war alles frei und durchgängig. Und er hat mir auch gesagt, es wird jetzt sehr wahrscheinlich leichter gehen, schwanger zu werden. Aber die finden keinen Grund dafür, dass es nicht geklappt hat. Und die Biopsie, die sie jetzt gemacht haben, die ist natürlich nicht sofort da. Das dauert ein bisschen und dann bekommt man nochmal Bescheid. Und diese Biopsie hat bei mir aber auch nichts ergeben. Also auch da war alles in Ordnung. Und ich war im ersten Moment, ganz ehrlicherweise, ich war total erleichtert, dass die mir nichts sagen konnten. Und diese Durchspülung der Eileiter ist natürlich eine Verbesserung, dass das jetzt schnell klappen könnte. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich war so positiv. Ich wurde abgeholt, zwei Stunden später durfte mein Mann mich abholen. Und der hat sich natürlich auch Sorgen gemacht und Gedanken gemacht, aber mir ging es so gut. Ich habe im Auto gesessen und gequasselt. Und das ging, glaube ich, 4 oder 5 Stunden. Ich kam abends nach Hause und ich habe so viel gequasselt und ihm so viel erzählt. Und ich hatte so gute Laune und ich hatte so viel Optimismus. Ich weiß nicht warum. Ich kann euch das nicht sagen, aber ich hatte auf einmal so ein Vertrauen, dass alles gut sein würde und gut wird. Und mir war das in dem Moment total klar. Die machen übrigens auch Fotos von der Gebärmutter und Co. Also die geben dir die Fotos mit. Ich habe meine Gebärmutter gesehen und habe mir gedacht, ja, das wird was. Das wird irgendwann was. Ich habe das auch an dem Tag meiner Freundin geschrieben. Ich habe gedacht, die wird mich für verrückt halten. Aber ich habe ihr geschrieben, ich werde bald schwanger sein. Ich habe meine Mama angerufen. Ich lag draußen im Garten in der Hängematte. Es war ja warm draußen. Und ich habe ihr gesagt, Mama, ich werde bald schwanger sein. Und ich weiß das. Und wenn es nicht geht, dann geht es irgendwie nicht. Dann ist es irgendwie in dem Moment auch okay gewesen für mich. Aber ich wusste, es war für mich was ganz, ganz Positives. Und das habe ich so für mich, das war mein Learning. Ich rede gerne von den Learnings, weil die Zeit, weil sie so schlimm war, die bringt mich so unendlich weiter. Das ist meine Meinung. Ich glaube, du lernst nur aus solchen Situationen im Leben. Die bringen dich nach vorne. Und das war mein großes, großes Learning. Erstens mal, vertraue auf deine Intuition. Zweitens mal, hab Vertrauen. Ja, und zum Dritten, und das finde ich ganz, ganz wichtig, die Dinge sehen so aus, wie du sie bewertest. Und ich habe diese Bewertungen ja selber gemacht. Das macht ja kein anderer außer dir. Und natürlich geht jeder damit anders um. Jede Frau geht damit anders um. Für manche Frauen ist das eine ganz schwerwiegende OP, was ganz Schlimmes, was ganz Großes, die ganz viele Probleme darin sehen. Und die fühlen sich dann nach diesem Eingriff natürlich nicht besser. Und bei mir war das so, für mich war das einfach der richtige Schritt nach vorne. Es war wieder ein weiteres Puzzleteil. Und ich bin für mich gefühlt dem Kinder, meinen Kindern oder meinem Kind, meinem Wunschkind, damit ein Stück näher gekommen. Natürlich möchte ich jetzt auch wirklich mal sagen, ne? Das ist mir auch wichtig. Wenn ihr euch ein Kind wünscht und vielleicht eine Fehlgeburt hattet oder das nicht sofort klappt, dann ist das kein Grund, sofort so einen Eingriff zu machen. Bei mir hat das ja schon länger gedauert. Ich hatte ja auch schon einiges hinter mir. Und für mich war das absolut logisch, das mal auszuprobieren. Aber das kann bis 2 Jahre dauern. Das kann ganz normal sein, bis man schwanger wird. Da muss nicht immer irgendwas sein. Für uns war dieser Eingriff auf jeden Fall sehr lohnenswert. Trotzdem hatten wir noch diverse andere Untersuchungen und Diagnosen. Darüber erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dabei geht es um neue Diagnosen, die zum Wunschkind geführt haben. Die Folge erscheint übernächste Woche Sonntag. Ihr könnt Hallo Wunschkind dem Podcast auf Instagram folgen. Da heiße ich hallowunschkind_online. Und ich freue mich auch total, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren. So verpasst ihr dann auch keine Folge mehr und werdet automatisch informiert, wenn eine neue Folge da ist. Ihr Lieben, genießt euer Leben, lasst euch nicht unterkriegen und denkt dran, holt euch Schönes in euer Leben, macht schöne Sachen, für die ihr brennt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Hallo Wunschkind, der Kinderwunsch- und Eltern-Podcast. Ich freue mich auf euch.